When they crucified my Lord, where you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble where you there when they crucify my Lord, where you there when they nailed him to the tree, where you
Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr den Weg dahin gefunden habt. Mein Name ist Edith Lörli. Und ich habe gedacht, dass jeder, der rechts und links und hinten und vorne auch nach dem Namen kennt, darf jetzt jeder aufstehen und einander Guten Morgen sagen. Das wär's doch. Die einen kennen das schon. Ich lese den Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 1 bis 8. Am ersten Tag der neuen Woche nahmen die Frauen in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam Jesus des Herrn war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr, den Lebendigen, bei den Toten? Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Ich bete. Ja, Jesus, wir haben ja gleich Ostern und du bist dort auferstanden. Ich bin so froh, dass du lebst, dass man dich erleben kann, spüren. Du bist mein Boden unter den Füßen. du hast mir einen Sinn gegeben im Leben. Ich möchte dir von Herzen danken, dass du lebst, dass du uns gehörst und dass du uns führst. Amen.
Jesus Christ, I think upon your sacrifice. You became nothing, poured out to death many times. I've wondered at your gift of life, and I'm in that place once again. And I'm in that place once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Oh, once again I thank you. Once again I pour out my life. Oh, now you are exalted to the highest place, King of the heavens, where one day we'll bow. But for now, I marvel at this saving grace, and I'm full of praise once again. Oh, I'm full of praise once again. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Oh, once again I thank you. Once again I pour up my life. Oh, thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Jesus. Thank you for the cross, my friend. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour up my life. And once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Oh, once again I thank you. Once again I'm poor out my life. I pour out my
ja, mit Ostern gehen wir auch in die Kirche. Wie immer, Karfreitag gehe ich als Protestant.
Kirchgang zuerst mal und anschließend werden dann die Kleinen, gehen die dann ihre Geschenke suchen.
Irgendwas mit der Kirche, keine Ahnung.
Ja, Ostern. Ja, das ist die Auferstehung von Jesus.
Ja, Ostern finde ich ganz cool, so Eier suchen. Und die auch verstecken macht Spaß. Ja.
Wie feiern Sie dann Ostern?
Ostern im Prinzip überhaupt nicht.
Ja, es fängt mit Kirchgang morgens an. Und dann auch, dass wir mit Eltern, Schwiegereltern dann mal zusammen wieder sitzen. Sonst weiter nicht mit Ostern.
Weiß nicht, Ostereier. Ja.
Und dir?
Ja, gehst du mal mit der Oma in die Kirche und doch ganz in Ordnung. Also die Kirche und dann das Feeling, naja, ein bisschen überholt für uns, aber naja, wir gehen da hin und man kann sich dran gewöhnen.
Ja, was der Glaube.
An wen?
Ja, an Herrgott.
Also ich finde es schön, dass also diese Eier versteckt werden und wir suchen die eigentlich auch ganz sehr lange. Und und wie immer Kollektiv und Feier.
Also Ostern ist ein Fest der Besinnung. Ein bisschen mit Freunden zusammen sein, Eier suchen, das ist so das Wichtigste für mich.
Kein Mensch weiß eigentlich mehr so genau, was Ostern oder Weihnachten bedeutet.
So ein bisschen feiern und so, Eier suchen.
Wer kann so fantastisch malen, bunt und wunderschön? Auf den runden Eierschalen herrlich anzusehen.
Ostern, ja. Schwierige Frage. Einfach für mich ist es auch für die Religion, die jetzt sehr wichtig ist. Schönes Fest, Familienfest und natürlich auch frei haben. Ist auch schön.
Ja, nicht groß. Nein, das ist ein Tag wie jeder andere.
Einmal 4 Tage frei. Ausspannen. Von der Religion her eigentlich nicht viel. Für mich ist Weihnachten das große Fest im Jahr.
Mit Christus zu tun und außerdem ist halt Ostern ein kirchlicher Feiertag, beziehungsweise die 2 Osterfeiertage. Na und dann wird halt richtig Frühling gefeiert. So ist es bei uns.
Einmal der Tod Christi und seine Auferstehung und der Frühling, der dann kommt.
Ja, einerseits bin ich Christin, doch, und andererseits habe ich schon etwas Mühe damit, also das so wörtlich zu nehmen. Ich finde das auch nicht so wichtig.
Das ist ein Bewusstwerdungsfest und jeder muss immer wieder rausfinden, was dieses Fest für einen bedeutet, finde ich. Also das ist, dazu sind Feste da.
Ja, Ostern, dieser junge, sympathische Mann, den wir da noch zuletzt gesehen hatten, sagte zuerst, kein Mensch weiß eigentlich noch genau, was Ostern und Weihnachten ist. Damit liegt er wohl nicht ganz richtig, aber auch nicht so ganz falsch. Wenn wir die Antworten hier hören, dann müssten wir sagen, doch, dass ist schon nicht so einhellige Übereinstimmung, was Ostern eigentlich ist. Die einen, die gehen so in diese Richtung, das merkt man so. Die anderen sind verunsichert bis dahin, dass sie sagen, sie haben keine Ahnung. Vielleicht sind sie ja gerade deshalb heute Morgen gekommen, weil wir ja in der Einladung so als Unterschrift geschrieben haben, wenn sie nicht mehr genau wissen, was Ostern ist, sind sie bei uns genau richtig. Also wenn sie selber etwas Probleme gehabt hätten, hier eine Antwort zu geben, dann sind sie genau richtig heute Morgen. Sie müssen sich nicht genieren, sondern sie können ihre Ohren spitzen und ihre Herzen öffnen. Und ich hoffe, dass wenn sie nachher diesen Saal verlassen und das Volkshaus und Tele 24 mit einer Kippe unten steht und sie fragt, ja, können Sie uns bitte sagen, was Ostern ist, dass sie dann eine perfekte Antwort diesem Team geben können. Übrigens können Sie dieses Video, das wir eingespielt haben, wenigstens ein Teil dieses Videos, schenken wir Ihnen. Das ist eine Umfrage, das aus diesem Programm, das übrigens immer am Sonntag ausgestrahlt wird, im Fernsehen SF2. Und Sie können das gerne mitnehmen. Wir haben einige Kassetten da. Da sehen Sie dann auch noch drin, was Ostern auch im Leben von Menschen heute bewirken kann. Also bedienen Sie sich. Wir freuen uns, wenn Sie die mitnehmen und wir sie nicht zurückschicken müssen. Was bei dieser Befragung am stärksten mit Ostern verbunden wurde, waren die Eier. Ist ziemlich auffällig gewesen. Kaum jemand erwähnt übrigens den Osterhasen. Den haben wir nur im Bild gesehen, aber niemand hat gesagt von Osterhasen, sondern immer von den Eiern. Der Osterhase, das ist ja auch so eine Sache mit diesem Osterhasen. Ich weiß gar nicht richtig, wie ich den mit Ostern in Verbindung bringe, weil der Osterhase ist vielleicht ein Fruchtbarkeitssymbol, aber mit Fruchtbarkeit hat Ostern definitiv nichts zu tun. Viel besser und näher ist das Bild des Eis, das an Ostern gebraucht wird. Und hier sehen wir ja, dass das Ei etwas Besonderes hat, nämlich aus einer für uns ausgesehenen toten Materie entsteht Leben. Ein Küken. Und das ist eigentlich eine schöne Symbolik für das, was Ostern uns sagt, nämlich, dass aus einem etwas Totem etwas lebendig wird. Diese Symbolik, wenn man sie so versteht und nicht als Fruchtbarkeit, ist eigentlich gar nicht so schlecht mit diesem Ei. Aber eines ist ganz wichtig und das denke ich, dass wir dann Ostern vergessen. Hauptsächlich ist Ostern ein Fest der Liebe. Wenn ich Sie fragen würde, welches Fest im christlichen Feierkalender ist das Fest der Liebe, da würden wir vermutlich 80-90% antworten, Weihnachten. Das ist auch nicht ganz falsch, aber das wird uns suggeriert bis fast zur Vergasung. Aber wer würde sagen, dass Ostern das Fest der Liebe ist? Und Ostern ist an sich das Fest der Liebe. Denn da wird die Liebe, die Gott zu uns Menschen hat, an einem Punkt sichtbar. Nicht besonders schön, weil es ja nicht schön ist, an jemanden zu denken, der ermordet wird. Wir haben ja an Karfreitag feiern wir die Kreuzigung Jesu und am Ostersonntag feiern wir dann die Auferstehung. Aber Tod und Auferstehung von Jesus, das ist der Liebesbeweis Gottes schlechthin zu uns Menschen. Und Ostern ist das Hochfest der Liebe Gottes. Da hat Gott seine Liebe handfest bewiesen. Und das wird oft ausgesagt und eine Aussage im Johannesbrief, da heißt es, das Einzigartige an Gottes Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Also das heißt, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass er für uns gestorben ist, damit wir unsere Schuld loswerden. Das ist eine Liebestat Gottes und deshalb ist eigentlich Ostern das hohe Fest der Liebe Gottes zu uns Menschen. Weil Gott an diesem Ereignis seine Liebe handfest bewiesen hat. Wenn mir jemand sagt, was ist dann die Liebe Gottes? Da denke ich immer sofort an das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, dass er für uns gestorben ist. Das ist Liebe Gottes greifbar. Nicht so etwas mulmiges, schmalziges, sondern es ist eine Tat der Liebe. Das Hauptthema von Ostern ist die Liebe Gottes. Deshalb haben wir auch das geschrieben, Liebe, die verspricht, was sie hält. Vielleicht haben Sie gedacht, als Sie das gesehen haben, ja, was hat jetzt Ostern mit Liebe zu tun? Ostern hat nur mit Liebe zu tun. Nur. weil an Ostern die Liebe Gottes handfest in diese Welt hineingestellt wird. Eben nicht eine schmalzige Liebe, eine kitschige Liebe, sondern eine Liebe, die zu opfern bereit ist. Und Gott hat mit diesem Ereignis, Karfreitag und Ostern, ein Versprechen eingelöst, das er den Menschen uns gegeben hat, auch besonders seinem Volk Israel. Und er machte keine leeren Versprechungen. Mit Tod und Auferstehung erfüllt Gott ein Versprechen an uns. Er hat nämlich versprochen, dass er uns erlöst aus unserer Verlorenheit. Und jetzt denken Sie vielleicht, jetzt kommt er immer mit dieser Verlorenheit. Ich möchte Ihnen mal eines sagen. Jede Religion dieser Welt kennt, wenn Sie das genauer studieren, kennt immer Reinigungsrituale. Jede Religion. Und wenn Sie in die Esoterik gehen und genauer hingucken, was in der Esoterik gemacht wird, wird nichts anderes gemacht als Rituale, die zur Reinheit des Menschen dienen sollen, dass der Mensch reiner wird. Was heißt das? Das heißt, dass der Mensch sich zutiefst bewusst ist, dass ihm ein gewisses Grad an Reinheit fehlt, dass er das braucht, um, wie er denn das halt nennt, die einen sagen, mit dem Universum eins zu werden oder mit dem höheren Wesen, was sie halt verehren. Aber egal, mit wem das sie eins werden wollen, sie gestehen eines ganz deutlich ein. Als Menschen sind sie unrein, für das höhere Wesen, das sie verehren wollen, noch nicht akzeptabel und sie brauchen Rituale, um rein zu werden. Reinheitsrituale. Und das ist genau das, was die Bibel sagt. Nichts anderes, was die Menschen auch sagen. Die sagen, ja, fahrt doch mir ab mit der Bibel, die von Verlorenheit spricht und so weiter. Gucken Sie mal hin, wie die Theorien funktionieren. Da geht es immer um Reinheit schlussendlich. Um Reinheitsrituale. Weil der Mensch, weil wir uns zutiefst bewusst sind, dass wir die Reinheit nicht haben und dass wir nicht so gut sind, wie wir meinen, auch wenn wir uns einreden von morgen bis abends, dass wir gute Menschen sind. Dann schalten wir die Nachrichten ein und dann kommen schon die ersten Zweifel, ob wir wirklich so gute Menschen sind. Das ist die Verlorenheit des Menschen, dass er unrein ist. Und das hat nun Hesekiel 600 Jahre bevor Jesus geboren ist, hat Gott durch den Propheten Hesekiel sagen lassen, ich will ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will das versteinerte Herz aus ihrer Brust nehmen und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Ganz interessante Aussage. Das hat Gott versprochen. Ich werde das tun mit anderen Worten. Ich will ihnen ein neues Herz geben. Das heißt, ich will ihnen ihre Unreinheit wegnehmen. Das mache ich. Das kann nämlich kein Mensch aus eigener Kraft. Das ist der Irrtum, dem wir ständig verfallen, dass wir meinen, mit eigener Leistung uns zu Gott hochzuarbeiten können, uns Reinheit erkrampfen zu können. Es geht nicht. Gott sagt, es geht nicht. Aber er sagt, ich werde handeln und ich will so handeln und ich will das steinerne Herz, also eure Unreinheit, will ich wegnehmen und ich will euch ein fleischendes Herz geben. Ein Herz, das lebt. Mit anderen Worten, ich will euch neues Leben schenken. Und diese Veränderung von Menschen ist durch das Sterben von Jesus und durch die Auferstehung erfüllt worden. Gott hat so sein Versprechen eingelöst. Kreuzigung und Auferstehung sind ganz eng miteinander verbunden. Jesus wurde gekreuzigt, weil er mit seinen Lehren, mit seinen Ansichten den religiösen Führern in Israel ein Dorn im Auge war. Die Römer hätten Jesus nie gekreuzigt. Sie wussten gar nicht, warum sie Jesus hätten hinrichten sollen, obwohl das unter römischer Herrschaft geschah. Aber Jesus war kein Rebell. Er hat nicht opponiert, obwohl man das Jesus auch heute immer wieder in die Schuhe schieben will. Wir wollen ihn immer zum Oppositionellen machen. Aber er war nicht oppositionell gegen das Römische Reich. Er war den religiösen Führern ein Dorn im Auge, weil er durch seine Lehren ihre Stellung in Frage stellte. Sie waren neidisch auf Jesus, weil das Volk auf ihn hörte, weil sie gesehen haben, was Jesus tat. Und so haben sie es ständig darauf abgesehen, Jesus irgendwie umzubringen. Aber sie wollten das nicht selber tun. Hätten sie es selber getan, hätten sie den Volkstross gefürchtet, der sich dann gegen sie gewendet hat. Und so haben sie das Römische Reich in Dienst genommen. Sie haben Jesus schlussendlich angeklagt, und das ist für mich nach wie vor ein fast unfassbare Anklage. Die Hauptanklage von Jesus war Gotteslästerung. Dass er Gott gelästert hätte. Und ich glaube natürlich zutiefst, Jesus war selbst Gott. Und eins kann ich sagen, sicher würde sich Gott selber nicht lästern. Aber das Urteil Gotteslästerung ist gleichbedeutend mit dem Todesurteil. Und so wurde das Urteil ausgesprochen und dann wurde die römische Verwaltung, wurde dann unter Druck gesetzt. Das war dann der Pontius Pilatus, der dann diesem Druck ausgesetzt war. Und sie brachten es fertig, dass Pontius Pilatus, obwohl er Jesus freilassen wollte, weil er sagte, ich habe gegen diesen Mann nichts vorzubringen. Ich sehe keinen Grund, ihn hinzurichten. Und der Pöbel, der dann aufgehetzt wurde durch die religiösen Führer, die schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und sie wollten einen Mörder freilassen, statt Jesus, dem sie keine wirkliche Schuld nachweisen konnten. Und so wurde Barabbas, ein Räuber, freigelassen und Jesus wurde gekreuzigt. Und Pilatus ließ sich durch die Vorwürfe denn doch nicht beeindrucken. Er ließ über das Kreuz von Jesus schreiben und da hat man ja dann den Urteilsspruch hat man an diese Kreuze geheftet. Übrigens war das Kreuz, die Kreuzigung, die brutalste Hinrichtungsart jener Zeit. Wäre vermutlich auch noch heute eine der brutalsten Hinrichtungsarten. Und ein Römer durfte nicht gekreuzigt werden, weil das so brutal war. Das war verboten, ein römischer Staatsbürger durfte nicht gekreuzigt werden. Und Jesus wurde gekreuzigt und über seinem Kreuz hat man das Urteil hingeschrieben, das dann der Pilatus so schreiben ließ, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das ist etwas, was mich unheimlich fasziniert. Dass Jesus gekreuzigt wird mit der richtigen Bezeichnung, wer er in Wirklichkeit ist, der König der Juden. Und dann haben sich die jüdischen Führer wieder aufgemacht, sind wieder zu Pilatus gegangen, haben ihn wieder bearbeitet und haben gesagt, nimm diese Tafel weg und schreib wenigstens darauf, dieser Mann behauptet, ich bin der König der Juden. Was haben sie von Pilatus verlangt? Nimm dieses Urteil weg, schreib dann einfach drauf, dieser Mann hat behauptet, sei der König der Juden. Übrigens stand das in drei Sprachen, Lateinisch, Römisch und Griechisch. Blöd. Nicht Römisch. Lateinisch ist ja Römisch. Römisch, Griechisch und Aramäisch oder Hebräisch. In drei Sprachen stand das geschrieben. Jesus von Nazareth, der König der Juden, und Pilatus sagte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Basta. Und mit Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Einer rechts von ihm und der andere links. Und sie verspotteten Jesus. Und einer beschimpft ihn und sagt, bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Mal eines ist zu bemerken, dieser Mann am Kreuz hat gewusst, dass ein Retter versprochen ist, dass Gott ein Versprechen gegeben hat. Und er sagt jetzt ihm, wenn du jetzt dieser bist, auf den wir eigentlich warten als Nation, dann hilf uns und hilf dir selbst. Also immerhin hat er noch Jesus am Anfang gedacht, hat gedacht, wenn er sich selber helfen kann, kann er ihnen nachher besser helfen. Und uns. Im Grunde genommen ging es ihm nur um sich. Und er hat es nicht freundlich gesagt, sondern hat ihn beschimpft. gelästert und gespottet, genauso wie die anderen, die am Kreuz vorbeigekommen sind und gesagt haben, wenn du Gottes Sohn bist, komm herunter. Und ich kann Ihnen garantieren, Jesus hätte zu jedem Zeitpunkt dieses Kreuz verlassen können. Zu jedem Zeitpunkt. Denn er war nicht einfach ein Mensch, sondern war Gottes Sohn. Und er hätte nur ein Wort sprechen müssen und er wäre vom Kreuz gewesen. Und alle wären erschrocken. Aber Jesus hat das nicht gemacht, weil er aus Liebe zu uns gehandelt hat. Und der andere, auf der anderen Seite von Jesus, der kam im Laufe der Zeit, hat sich in dem etwas getan. Zuerst hat er gespottet und dann plötzlich realisiert er irgendwie, das ist doch ein besonderer Mensch, der neben mir ist. Und er sagt zu dem, der gespottet hat, nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tode verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Das sagt dieser Mann am Kreuz. Praktisch er stopft dem anderen den Mund und sagt, sei du ruhig, wir hängen hier mit Recht und was wir jetzt als Strafe haben, das haben wir uns selber eingebrockt. Aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Dieser Verbrecher begriff plötzlich, dass neben ihm nicht ein Verbrecher hingerichtet wird, sondern dass neben ihm der Retter des Volkes Israel und der Retter der Welt hingerichtet wird. Den Gott der Menschheit versprochen hat. Er erkannte plötzlich, dass Jesus der Messias ist, der versprochene Retter, auf den ganz Israel gewartet hat und nicht begriffen, dass er es ist. Er hat es begriffen. Und nun wendet er sich zu Jesus und sagt, Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Denke an mich. Wenn du deine Herrschaft antrittst. Also das heißt, er hat ihm gesagt, ich glaube, dass du wirklich der König bist. Und dass du den Thron besteigen wirst. Und wenn du das tust, dann denke bitte an mich. Er hat Jesus erkannt als den Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Hängend am Kreuz. Und fleht Jesus an, denke bitte an mich. Und Jesus antwortet, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Jesus verspricht diesem Mann die Rettung. Er sagt ihm, es verkürzt gesagt, du wirst mit mir im Himmel sein. Dort, wo ich schlussendlich meine Herrschaft aufrichten werde, wenn ich wiederkomme, du wirst dabei sein. Du gehst jetzt an denselben Ort hin, wo ich hingehe. Aber das Paradies ist noch nicht der Himmel. Zuerst kam er mit Jesus ins Paradies. In Israel sprach man zur Zeit, als Jesus lebte, vom Paradies, nicht von dem Ort, an dem Adam und Eva lebten, das ist das Paradies, und die Menschheit ist da dran, immer für sich wieder ein Paradies zu schaffen, sie meint zwar immer damit ein Schlaraffenland. Es geht nicht um das Paradies, das damals bei Adam und Eva war, sondern das war eine Vorstellung, die das Volk Israel hatte, und das nimmt Jesus hier auf, und ich möchte jetzt Ihnen erklären, was Jesus mit Paradies meint. Und ich hoffe, ich mache das nicht zu kompliziert. Es ist eigentlich auch nicht so kompliziert. Aber folgendermaßen ist das. Also wir haben einerseits das Paradies. Und das Paradies, das ist ein Ort da, wie eine Art Warteraum. Israel Oder die Juden glaubten oder stellten sich vor, dass es einen Warteraum gibt. Wenn Menschen sterben, dann kommen sie dorthin und sie stellten sich vier Räume vor. In drei Räumen kamen die Menschen hin, die gottlos gelebt haben, die nicht nach Gott gefragt haben, denen es nicht wichtig war, die vor allem für sich gelebt haben. Und in den vierten Teil, das habe ich blau gemacht mit Wasser, weil dort ist auch Wasser geflossen. Dort war eben ein Symbol für das Leben. Dieser vierte Teil, da nannte man das Paradies. Das ist der Ort, wo die Menschen hinkommen, die mit Gott versöhnt sind, die Gott ernst genommen haben im Leben und die Frieden haben mit Gott. Die kommen in dieses Paradies, das ist also ein Teil dieses Warteraums oder dieses Totenreichs. Da warten die Menschen, die sterben. Ich hoffe, Sie haben das jetzt verstanden. Das war die Vorstellung, die hinter dem steht, dass Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das müssen Sie sich jetzt memorieren. Da komme ich nochmal drauf zurück. Also, das ist ja noch nicht kompliziert, oder? Vier Teile, drei so und einer so. Und das ist das Paradies. Und nun wurde Jesus nach dem Kreuz ins Grab gelegt und er ging nun mit diesem Mann, der zu seiner Seite war, zusammen mit ihm in das Paradies. Und sein Leichnam wurde ins Grab gelegt. Und jetzt spielt sich wieder eine ganz interessante Szene ab. Jetzt rennen die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die führenden Priester, wieder zu Pilatus und sagen zu Pilatus, Pilatus, du musst unbedingt das Grab bewachen lassen. Weil, so wie wir wissen, hat er gesagt, dass er nach drei Tagen auferstehen wird. Und wir wollen verhindern, dass nun die Jünger diesen Leichnam aus dem Grab holen und dann nachher erzählen, dass Jesus auferstanden sei, dann wäre der Schaden noch viel größer, als er so schon ist. Und das ist übrigens von daher noch interessant, weil Pharisäer und Schriftgelehrten noch mehr an die Auferstehung Jesu glaubten als die Jünger selbst. Die Jünger, die glaubten gar nicht dran. Die waren völlig perplex. Als die Frauen kamen und den Jüngern sagten, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen, da sagten sie, Frauengeschwätz. Gibt's nicht. Kannst vergessen. Die haben das gar nicht geglaubt, aber die Pharisäer, die gegen Jesus waren, die haben das geglaubt. Die sind sogar deswegen zu Pilatus gerannt und haben gesagt, wir müssen das Grab bewachen. Und Pilatus sagt, also kommt, dann nehmt halt diese Wachmannschaft und bewacht das Grab so gut ihr könnt. Und das Grab von Jesus war eines der bestbewachten Gräber überhaupt in der Weltgeschichte. Bewacht und umstellt von römischen Soldaten. Die wussten, wenn sie ihren Auftrag nicht richtig erfüllen, dann waren sie Leute des Todes. Da war man nicht so zimperlich. Zu jener Zeit. Und nach drei Tagen war das Grab doch leer. Trotz den römischen Soldaten. Jesus hatte nun das Paradies wieder verlassen und ist in seinen Körper zurückgekommen und ist mit seinem Körper wieder aufgestanden. Das Grab war leer. Tja, und als die Wächter das realisierten, dass Jesus nicht mehr im Grab ist, sind sie in die Stadt gerannt zu den Pharisäern und diesen Priestern und dann gaben sie ihnen Bescheid und dann haben sie sich zusammengesetzt. Ja, was sollen wir nun tun? Und dann sagten diese Priester, das könnt ihr alles in der Bibel nachlesen, dann sagten sie, wir geben euch viel Geld. Nehmt das Geld, aber ihr müsst erzählen überall, dass ihr in der Nacht geschlafen habt und dann seien die Jünger gekommen und hätten den Leichnam Jesu gestohlen. Und wenn ihr das sagt, bekommt ihr viel Geld. Und wenn dann das vor die Ohren des Pilatus kommt, dann werden wir uns für euch einsetzen, damit ihr nicht bestraft werdet. Natürlich, wer hat nicht gern viel Geld? Die Soldaten haben das eingesteckt und haben das Gerücht verbreitet, dass die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen hätten. Aber Jesus wurde dann eben von vielen gesehen. Über 500 Menschen sahen Jesus nach seiner Hinrichtung. Und die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass keine der Jünger wirklich daran glaubte, dass Jesus auferstanden war, bis dass sie Jesus gesehen hatten und bis dass sie ihn sogar berühren konnten. Vorher haben sie das nicht geglaubt. Die wären also gar nicht fähig gewesen. Sie sind so frustriert gewesen, die wären gar nicht fähig gewesen, nur auf die Idee zu kommen, Jesus zu klauen. Warum auch? Also, Jesus ist 500 Leuten erschienen. Und wer mehr zur Zuverlässigkeit solcher Aussagen von Jesus wissen möchte und das prüfen möchte, dem kann ich das Buch empfehlen, Der Fall Jesus. Ein Journalist auf der Suche nach der Wahrheit. Sie können das Buch kaufen, 29.80 Franken. Wer wirklich wissen will, ob das, was hier in der Bibel steht, Hand und Fuß hat, wem das ein Hindernis ist, sich für Jesus zu öffnen, der soll doch das Buch mal mitnehmen und sich da etwas schlau machen und da drin lesen und auch sehen, dass das, was in der Bibel steht, nicht so einfach vom Tisch gefegt werden kann, wie man das immer meint, Land auf, Land ab. Paulus sagt, und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn, noch euer Glaube. Das heißt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, so wie das die Bibel erzählt, dann können wir unseren Glauben vergessen. Dann hat er weder Hand noch Fuß noch sonst irgendetwas. Dann können wir alles wegwerfen. Dann hat der Glaube keine Bedeutung. Dann ist es einfach eine von vielen Religionen, mit der wir uns beschäftigen können. Aber das hat keine wirkliche Auswirkung in unser Leben. Nichts. Wenn wir die Auferstehung Jesus nicht glauben, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, dann ist der Glaube auch an die Auferstehung nichtig. Der Glaube an die Auferstehung nützt nur etwas, wenn Jesus wirklich auferstanden ist. Es nützt ja auch nichts, wenn ich glaube, zu Hause habe ich einen Joghurt im Kühlschrank und ich glaube das ein halbes Jahr lang, und dann mache ich den Kühlschrank auf und ist kein Joghurt drin. Mein Glaube bringt dieses Joghurt nicht in den Kühlschrank. Entweder ist Jesus auferstanden, dann hat unser Glaube ein Fundament. Oder Jesus ist nicht auferstanden, ist unser Glaube, soll er wie der Kühlschrank ohne Joghurt. Da kann ich lange an eine Auferstehung glauben. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist unser ganzer Glaube hinfällig. Wir können alle Bibeln, alle Bücher, die mit dem Christentum zu tun haben, wegwerfen und verbrennen. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Das ist eminent wichtig. Und deshalb ist auch Tod und Auferstehung Jesu eigentlich das Hochfest der Christen, das Hauptfest. Und er sagt weiter, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer ganzer Glaube vergeblich. Eure Schuld ist dann nicht von euch genommen. Es ist nichts passiert. Es hat keine Auswirkung. Nur durch das, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird klar, dass er unser Problem eben der Unreinheit oder Sünde oder wie wir das immer nennen wollen, gelöst hat. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Hoffnung. Und es wird immer so leicht hingesagt, ja, wenn mal einer vom Tod auferstanden wäre, würde ich es ihm ja glauben. Einer ist auferstanden vom Tod. Und nicht wieder gestorben, das ist Jesus. Einer ist aufgestanden in der Menschheitsgeschichte, vom Tod erweckt worden, nachdem er 3 Tage im Totenreich war, in diesem Warteraum. Und er ist wieder in die Welt zurückgekommen. Und er ist nicht nochmals gestorben, sondern er ist in den Himmel, in die Ewigkeit gegangen. Die Auferstehung Jesus ist der Beweis für das ewige Leben, dass es das gibt. Wäre Jesus nicht auferstanden, gibt es keine Erlösung, es gibt keine Befreiung der Schuld, denn wäre Jesus einzig und allein nur für seine eigene Schuld gestorben. Aber wo ist jetzt der Verbrecher? Jesus ist jetzt zurückgekommen, wo ist jetzt der Verbrecher, der mit ihm im Paradies war? Der ist immer noch im Paradies. Bis heute. Der wartet immer noch. Und wenn ich sterbe und ich an Jesus glaube, dann gehe ich auch in dieses Paradies und ich werde dort vermutlich diesen Mann treffen. Ich weiß nicht, wie man dort miteinander kommuniziert, aber ich komme in dieses Paradies. Und später geschieht Folgendes. Da heißt es im Korintherbrief, übrigens das Kapitel 15 im 1. Korintherbrief, wenn Sie das mal lesen, dann sind Sie also schon recht gut orientiert. Ich habe mal dieses Kapitel, mit einem Nachbar gesprochen, der hat in das Kapitel 15 gelesen im Korintherbrief. Ein älterer, sehr netter, freundlicher Mann. Und der sagte dann, Sie, das habe ich gar nicht gewusst, was da drin steht. Das ist ja logisch. Warum habe ich das nie in der Kirche gehört? Ja, weiß ich auch nicht. Lesen Sie mal Kapitel 15 im 1. Korintherbrief. Und da heißt es, doch das alles geschieht zu seiner Zeit und in seiner vorbestimmten Ordnung. Als erster wurde Christus vom Tod auferweckt, die Auferstehung Ostern. Wenn er wiederkommt, werden die auferweckt, die zu ihm gehören. Das heißt, dass also Jesus ist jetzt aus diesem Paradies heraus weggegangen, ist auferstanden und dann kommt er die Himmelfahrt, da ist er zum Vater. Und da heißt es, er sitzt zu Rechten des Vaters. Der Mann, der mit ihm am Kreuz hing, der ist hier geblieben und der wartet. Und wenn ich sterbe, komme ich auch in diesen Raum, diesen Warteraum. Und dann sagt die Bibel, jetzt kommt Jesus, so wie er zum Himmel gefahren ist, jetzt kommt er vom Himmel wieder, das sprechen wir dann von der Wiederkunft von Jesus. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird dieser Teil geöffnet. Und alle Menschen, die hier drin sind, die im Glauben, im Neuen Testament, im Glauben an Jesus und im Alten Testament, im Glauben an den Gott Israels gestorben sind, die kommen und gehen Jesus entgegen. Das ist das, was die Bibel lehrt. Eigentlich ist es nicht so kompliziert. Der Sachverhalt ist unkompliziert. Die Frage ist, ob wir es glauben. Das muss ich Ihnen überlassen. Aber das ist das, was die Bibel uns lehrt. Und Jesus sagt selber von sich in der Offenbarung, ich bin der Lebendige, ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Ich habe Macht über den Tod und die Totenwelt, oder eben dieses Totenreich. Und die Luther-Übersetzung macht es noch etwas anders, ist vielleicht noch etwas griffiger, indem sie sagen, ich habe die Schlüssel zu diesem Totenreich. Ich habe die Macht, das aufzuschließen. Das heißt, Ostern heißt, Jesus hat den Tod besiegt. Der Tod hat keine Macht mehr über den Menschen. Jesus hat das Totenreich geöffnet. Und wir werden dann mit ihm zusammenkommen. Das ist das, was die Bibel erklärt als Erlösung. Und wenn Sie sagen, ja, das finde ich etwas komisch, das können Sie ruhig komisch finden. Die Frage ist, ob es stimmt. Und ich zeige Ihnen das gern noch an anderen Bibelstellen. Zeige ich Ihnen das gern. Das ist das, was die christliche Botschaft lehrt, ob uns das gefällt oder nicht. Aber das ist das, was wir gelehrt werden. Und wenn Sie mehr noch wissen möchten, so haben wir einen Kurs, den wir anbieten. Aufatmen, das Leben neu beginnen. Einige, die unter uns sind, haben den schon besucht. Sie können auch Freunde noch einladen. Es ist ein Seminar, das dauert 8 Abende. Gibt ein Abendessen und dann sind immer verschiedene Themen, die wir dann durchnehmen. Und Sie können dann auch gerne Ihre Fragen stellen und wir geben dann, soweit wir können, Antwort. Damit Sie sich eine Meinung bilden können. Und wer vielleicht denkt, jetzt hat er viel gesagt, das war für mich neu und ich weiß gar nicht, wie ich das behalten soll, dann können Sie am Ausgang eine Kassette mitnehmen, aber für die müssten wir 5 Franken haben. Aber wenn Sie kein Geld haben, dann schenken wir sie Ihnen. Gott ermöglicht uns durch die Auferstehung von Jesus ein neues Leben. Er verändert uns durch die Vergebung der Sünden, eben dass wir rein gemacht werden. Und so heißt es ihm, ist dieses Versprechen, das wir schon mal gesehen haben, ich will ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will das versteinerte Herz aus ihrer Brust nehmen und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Und genau das geschieht, und so heißt es im Neuen Testament, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist Gottes Liebe. Gott hat es so gemacht, weil er uns liebt, hat er es möglich gemacht, dass unser Problem der Sünde, und Sünde heißt, dass ich unfähig bin, mit dem Schöpfer in Kontakt zu leben, weil eben meine Unreinheit mir im Weg steht. Und die Liebe Gottes hat sich so gezeigt, das haben wir auch im Lied gehört, dass er seinen einzigen Sohn gab und er starb an meiner Stelle. Und jetzt sagt Gott, wenn ihr an meinen Sohn glaubt, dann ist das für mich, wie wenn ihr selbst ans Kreuz gegangen wärt für eure Schuld. Dann rechne ich euch das zu und ich vergebe euch eure Schuld. Und von dem Moment an seid ihr neue Menschen. Und dann kann ich Ihnen noch etwas sagen. Dann fällt nicht ein Gesetzbuch vom Himmel, sondern dann wird aus ihrem steinernen Herz ein weiches Herz. Dann werden sie von Gott verändert. Viele denken, ja, wenn ich Christ werde, dann muss ich dann das und muss dann das und das und dann reden wir 100 Leute nach, was ich alles muss. Das können sie vergessen. Vielleicht reden die ihnen schon nach. Aber sie vergessen, eines kalkulieren sie nicht, dass Gott nicht nur praktisch ein Gesetzbuch uns bringt, sondern dass Gott sagt, ich verändere euer ganzes Leben. Die Bibel sagt es noch an einem anderen Ort. Ich komme zu euch. Ich lebe an dem Moment in euch. Und dann ist es nicht mehr, für mich ist es nicht mehr, jetzt muss ich das, jetzt muss ich das, jetzt muss ich das. Wenn jemand verliebt ist, dann muss er nicht, dann will er. Und wenn ich verstanden habe, was Gott für mich getan hat, in seiner großen Liebe, und ich realisiere, dass er mich jetzt befreit hat und erlöst und ein neuer Mensch aus mir gemacht, dann bin ich von der Liebe Gottes so bewegt, dass ich aus Liebe zu ihm handle. Das ist meine Frage nicht, muss ich jetzt das auch noch machen und das muss ich jetzt auch noch machen und das muss ich jetzt auch noch machen, das ist ein furchtbarer Stress. Sondern dann ist vielmehr die Frage, Gott, wie kann ich dir zeigen, dass ich dich liebe? Du hast mein Leben so neu gemacht. Du hast eine ganz andere Perspektive in mein Leben hineingebracht. Ich war so konzentriert auf mich und mich und nochmals mich. Ich habe so viel kaputt gemacht in mir selber und um mich herum. Aber nun hast du aus mir ein neuer Mensch gemacht. Und ich möchte dir gefallen mit meinem Leben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist Ostern. Ostern ist das Fest der Hoffnung. Wäre Jesus nicht auferstanden, es gäbe keine Hoffnung. Wäre Jesus nicht auferstanden, unser Problem der Unreinheit und der Sünde könnten wir nicht lösen. Wir könnten nur krampfen und nochmals krampfen und viele unter uns würden das tun. Und es gibt unzählige Beispiele, wie Menschen das tun, auf ihre Art, rein zu werden. Und Gott sagt uns im Grunde genommen, das könnt ihr eh vergessen. Ihr schafft es eh nicht. Aber ich habe das für euch getan. Ich habe die Lösung für euch. Und zwar nicht, weil ihr gut seid. Nicht, weil ihr die besten Menschen seid und nicht, weil ihr einen starken Willen habt. Sondern weil ich euch lieb habe von Herzen. Und deshalb habe ich meinen Sohn dem Spott preisgegeben. Und deshalb habe ich meinen Sohn hinrichten lassen. Weil ich euch liebe. Und deshalb ist Jesus nicht vom Kreuz heruntergekommen, weil er dich liebt. Aber ob du diese Liebe annimmst oder nicht, das ist dein Problem. Wenn ich jemandem sage, ich liebe dich, vielleicht verschrickt er dann und rennt weit weg. Oder? Dann will er von meiner Liebe nichts wissen. Dann ist das sein Problem, nicht meines. Wenn Gott uns sagt, ich liebe dich, und ich sage, das interessiert mich gar nicht, ich will ja gar nichts mit dir zu tun haben, dann können wir nicht über die Liebe Gottes schimpfen, weil Liebe kann sich nie und nimmer aufdrängen. Sobald sich Liebe aufdrängt und Liebe zwingt, ist es keine Liebe mehr. Unmöglich. Liebe kann nur immer geschenkt und empfangen werden. Liebe kann nie aufgezwungen werden. Jedem, der dem Liebe aufgezwungen wird, der kommt in Atemnot. Liebe wird geschenkt und Liebe wird empfangen. Und Gott schenkt dir die Liebe in Jesus Christus. Und er lädt dich ein und sagt, komm, glaub doch an meinen Sohn, glaub, dass er gestorben und auferstanden ist. Glaube, dass ich mit dem, was er getan hat, dir all deine Schuld vergib. Dass ich dich liebe von ganzem Herzen, glaubst doch. Und du wirst erfahren, dass du ein neuer Mensch wirst. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie gerne auf mich zukommen. Wenn Sie wissen möchten, wie man eben mit Jesus Kontakt aufnimmt, ist kein Problem. Nichts Schwieriges. Nichts Kompliziertes, Sie müssen nicht da durch den Gang kriechen oder so irgendetwas machen, sondern Sie können einfach sich öffnen und Jesus einladen in Ihr Leben. Ich bete. Ich möchte dir danken, Vater, dass wir uns gerade mit dem wichtigsten Ereignis überhaupt in dieser Welt heute Morgen beschäftigen konnten. Mit Karfreitag und Ostern. Ein Fest, das eigentlich fast untergeht in unser christlichen Abendland. Und dabei ist es das Fest der Liebe, die du zu uns Menschen gezeigt hast. Und ein größerer Ausdruck von Liebe gibt es ja gar nicht, als dass du deinen Sohn für uns geopfert hast. Und du kennst jedes von uns, du weiß, was jedes bewegt, auch innerlich, auch mit den ganzen Gedanken, die jetzt heute Morgen da weitergegeben wurden. Ich möchte dich bitten, dass du mit jedem mitgehst und jedem das bedeutungsvoll machst, was Bedeutung wirklich hat. Und dass, wenn Menschen unter uns sind, die dich noch nicht kennen, noch nicht lieben, noch nicht versöhnt sind mit dir, dass du ihnen ganz besonders nahe kommst, dass vielleicht sogar am heutigen Tag neues Leben entsteht, dass auch am heutigen Tag deine Liebe starken Ausdruck findet, indem du Menschen neu machst und zum wirklichen Leben erwächst. Ich danke dir. Amen.
Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich, gib mir ein neues. Ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund. Fühle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Lege ein neues.
Wenn ich das manchmal so höre, wird es mir ganz warm ums Herz, so jetzt, was wir gehört haben, auch vom Jürg. Weil ich manchmal auch denke, wirklich, ich wäre tot, wenn ich Jesus nicht hätte. Für mich hat es wirklich nur zwei Wege gegeben. Entweder bringe ich mich um oder probiere es mal mit dem Jesus. Und ich finde es so genial, was er gemacht hat. Ich habe mich 200 Grad verändert. Und nicht nur 100. Und ich finde es so lässig. Wir kommen jetzt, wir sind am Ende. Ich möchte noch ein paar Informationen sagen. Also, die Kaffeebar hinten wäre noch offen. Man kann ruhig noch einen Kaffee haben, hat noch Gipfeli, kann miteinander noch austauschen und reden. Wer auch das Sonntagsdate unterstützen will, darf gerne auch etwas dort vorne in die Kasse rühren. Danke vielmals. Wir haben auch noch, jeder hat so ein Programm bekommen. Wir wären froh, wenn er hinten würde der Antwort, Talon, ausfüllen. Kann man einfach auch in die Kasse rühren. Ja, und jetzt wünsche ich allen ganz gute Zeit und Gottes Segen. Adieu miteinander. Der Jürg sagt, wir haben am Karfreitag Gottesdienst. Am 10. Da. Adieu miteinander.